Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW24. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen vorbereitet. Ich würde sagen, wir starten direkt los, weil das nächste Thema ist auch für mich persönlich ganz, ja, interessant. Ich oute mich da in dem Zuge auch mal wieder. Und ich würde sagen, wir starten mit der
Überraschung der Woche.
Ja, weil ich oute mich ja als Nutella-Fan. Das kann man ja heutzutage fast gar nicht mehr sagen. Gott, jetzt klinge ich wie Thomas Gottschalk. Ja, was darf man eigentlich heutzutage noch sagen? Nein, natürlich, ich glaube, Nutella ist noch okay. Auf jeden Fall gesellschaftlich völlig in Ordnung. Aber trotzdem immer wieder in der Kritik wegen der Palmölnutzung natürlich. Und vielleicht auch, weil sie sich so als sehr große Marke, also es gibt so den Anschein, als ob die sich nicht so richtig bewegen. Vielleicht auch so den neuen Themen gegenüber. Und deswegen war das schon eine Überraschung der Woche für mich, dass jetzt verkündet wurde, es wird von Nutella eine vegane Variante geben. Vegetarisch ist Nutella, obviously natürlich, weil allerdings Milchzucker mit drin ist, ist es natürlich nicht vegan. Und da wird anscheinend jetzt gegengearbeitet, sodass im Herbst eben eine vegane Alternative von Nutella rauskommt. Und das ist, wie gesagt, dann schon eher überraschend gewesen für mich, ja, weil ich ja bereits angedeutet habe, irgendwie haben die so manchmal den Anschein, dass sie sich, wie gesagt, da nicht so richtig bewegen wollen. Und jetzt kommt die vegane Alternative. Mal gucken, ob das den einen oder anderen vielleicht von Nutella wieder etwas mehr überzeugen wird. Und dann kommen wir zu
die Marketing-Themen der Woche.
Und irgendwie, manchmal bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob diese Rankings einfach jeden Monat rauskommen und ich irgendwie das nicht so richtig mitbekomme, aber auf jeden Fall ist mal wieder ein großes Markenranking rausgekommen von Brand Z, beziehungsweise das Brand Z-Ranking von Kantar, der großen Marktforschung. Und ja, wie gesagt, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte im Frühjahr schon mal irgendwas dazu erzählt, vielleicht war es die deutsche Auswertung. Aber jetzt kam die weltweite Auswertung. Im Herbst, habe ich mir sagen lassen, kommt dann die nächste von Interbrand auch wieder. Das heißt also, frühestens im Herbst komme ich dann mit dem nächsten Markenranking um die Ecke. Aber jetzt mal wieder auf Kantar und Brand Z fokussiert. Da geht es darum, dass man ja eine sehr große Marktforschung eigentlich durchführt mit 4,3 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit über 21.000 Marken in 54 Ländern, die da durchgeführt und untersucht werden. Und es ist ja mal wieder sehr spannungsgeladen erwartet, was denn dort eigentlich rauskommt, wer da vorne ist etc. Grundsätzlich muss man feststellen, es hat sich an der Spitze nichts getan, weil Apple ist weiterhin die absolut wertvollste Marke bei Kantar. Sie ist gegenüber Interbrand übrigens so doppelt so viel wert. Das liegt einfach daran, wie Kantar bzw. Interbrand natürlich auch bewerten. Das ist jetzt auch mal unerheblich erstmal. Aber man muss feststellen, Apple ist eine Billion-Dollar-Brand. Das heißt, sie ist mehr als eine Billion Dollar wert. Und ist damit auch unangefochten an der Nummer 1. Auf den Plätzen 2, 3 und 4 kommen dann die üblichen Verdächtigen, die sich auf jeden Fall auch nicht verändert haben, nämlich Google, Microsoft und Amazon. Und insgesamt muss man natürlich wieder feststellen, bei Brand Z, die Technologiemarken sind ganz, ganz vorne dabei, beziehungsweise dominieren dieses ganze Ranking, wo ja die Top 100 eben untersucht werden. Und das Spannende, was jetzt da auch Kantar nochmal gesagt hat, der addierte Wert der 10 wertvollsten Marken, wo wie gesagt viele einfach Tech-Marken dabei sind, ist so hoch wie die restlichen 90 Markenwerte in dem Ranking. Also nochmal, 100 Marken sind da drin und die ersten 10 kumulieren für sich den Gesamtwert von den restlichen 90 sozusagen. Das ist dann schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Zahl. Und was auch sehr eindrucksvoll war, war das Wachstum in diesen Rankings beziehungsweise bei den unterschiedlichen Marken, wie zum Beispiel bei Nvidia. Und da ist natürlich diese Wachstumsstory sehr bekannt aktuell. Bei Nvidia war es so, dass man in diesem Ranking knapp 200% an Markenwert zugelegt hat und 18 Plätze nach vorne gemacht hat. Man ist jetzt unter den Top 10 damit. Und was ist der Grund erstmal für Nvidias Wachstum und was ist auch der Grund, dass es insgesamt einen ziemlich großen Wachstumssprung, weil es sehr, sehr viele Unternehmen gab? Und dort hat Kantar eben anscheinend dem Thema künstliche Intelligenz unheimlich viel Wert beigemessen, beziehungsweise anscheinend spüren können, dass künstliche Intelligenz bei diesen Marken direkt einen Schub ausgelöst hat. Das heißt also, all die Marken, die jetzt hier im großen Wachstum gelandet sind, haben einen Schub dadurch bekommen, dass sie künstliche Intelligenz in ihr Portfolio, in ihre Systeme, in ihre Tools etc. integriert haben. Bis hin zu McDonald's übrigens, die anscheinend auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten, wenn zum Beispiel um das Ausspielen von Angeboten und so weiter geht. Selbst die haben dadurch nochmal einen kleinen Schub bekommen. Also das hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den anscheinend Kantar hier einfach unterstreicht. Künstliche Intelligenz gehört irgendwie in die Unternehmensführung mit rein. Natürlich gibt es auch ein paar deutsche Marken, wobei ich da jetzt gar nicht so ins Detail gehen möchte. Ich möchte nur nochmal die Telekom highlighten, weil sie ist die wertvollste deutsche Marke in dem Ranking und sie ist deutlich, deutlich wertvoller als zum Beispiel einer der großen Konkurrenten, wie zum Beispiel Vodafone. Dort ist nämlich der Wert gesunken bei Vodafone auf knapp 20 Milliarden, während die Deutsche Telekom 73,5 Milliarden US-Dollar wert ist und damit in der Telco-Branche zwar nur die Nummer 3, allerdings dort ganz, ganz klar sehr, sehr wachstumsstark. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass man vielleicht da noch ein paar Plätze auch in dem internen Telco-Ranking nach vorne machen kann, weil Verizon als Beispiel, die ist die wertvollste Telco-Marke, die sind nur noch 8 Milliarden US-Dollar entfernt. Und da, ja, bei dem aktuellen Wachstum und dem, was man von der Telekom hört, kann das schon sein, dass es da vielleicht nächstes Jahr eine Wachablösung gibt. Zusammengefasst auf jeden Fall, was vielleicht so die Highlights sind. Erstens Apple, die Billion-Dollar-Marke eben überschritten haben. Zweitens die Deutsche Telekom als deutlich deutsche wertvollste Marke, die einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat. Und drittens die Tech-Marken dominieren das Ranking unter anderem auch aufgrund der Einbindung von künstlicher Intelligenz. Jetzt kommen wir mal in eine andere Richtung und zwar sind wir beim Tagesspiegel. Hat nicht so viel mit Tech im ersten Moment zu tun, aber der Tagesspiegel hat eine, ja ich sag mal, neue Idee gehabt, was ihre Ausspielung von Nachrichten angeht. Und zwar werden sie die Marke Tagesspiegel Background starten und dort geht es natürlich darum, in bestimmten Bereichen nochmal Fachinformationen zu liefern. Das heißt, der Tagesspiegel spezialisiert sich jetzt in bestimmten Bereichen nochmal und möchte da ja so ein Fachnewsletter rausbringen, der eben Tagesspiegel Background heißt, wo insgesamt ja unterschiedliche zentrale Themen einfach vorgestellt werden in vier Themenfeldern, wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik und auch Regulierung. Und die kommen dann täglich um 6 Uhr online gesendet und werden natürlich online unter background.tagesspiegel.de abzurufen sein. Und jetzt war die Idee, wie bewerben wir denn dieses Thema Tagesspiegel-Background? Und da finde ich jetzt ganz spannend, was eigentlich rauskommt, wenn man eine klare Idee von seinem Produkt hat, vielleicht auch von dem Wert hat, was dieses Produkt eben auszeichnet, nämlich, dass es wirklich Background-Fachinformationen in bestimmten Bereichen sind und wie das dann zu einer Kampagnenmechanik führt. Also nochmal zusammengefasst, wenn du dir klar bist darüber, wofür deine Marke und dein Produkt stehen soll, führt das im Optimalfall, meiner Meinung nach, das werdet ihr jetzt gleich in der Mechanik sehen, dazu, dass auch deine Kampagne besser wird, weil die Kampagne, die jetzt von Scholz & Friends da geliefert wurde, hat eine sehr schöne Idee im Mittelpunkt. Das ist auch, sage ich mal, im Zeitungsbereich jetzt nichts Ungewöhnliches. Diese Mechanik wurde auch schon mal öfter in anderer Form genutzt. Und zwar sieht man ein bekanntes politisches Bild zum Beispiel, wo im Hintergrund zum Beispiel etwas passiert, was dann irgendwas ausgelöst hat, was von großem Wert ist. Müsst ihr euch selber mal anschauen, die Mechaniken. Nicht alle Bilder versteht man, glaube ich, beziehungsweise sie sind eben so kodiert, dass vor allen Dingen die Leute, für die diese Background-Informationen, diese Newsletter dann auch gedacht sind, dass es für die natürlich dann eine Dekodierung darstellt. Das heißt, sie verstehen, was der Tagesspiegel jetzt sagen möchte mit dieser Mechanik. Aber im Grunde genommen ist es eben so, man sieht, wie gesagt, ein bekanntes Motiv und irgendwas ist im Hintergrund, was viel, viel zentral ist als das, was eigentlich im Vordergrund zu sehen ist. Und genau damit möchte man dieses Thema Background eben stärken. Sehr gute Idee von Scholz & Friends und wie gesagt, baut aber auf der klaren Idee auf, dass man anscheinend genau wusste, wofür das Produkt und die Marke auch stehen sollen. Wie gesagt, dann führt es eben auch zu einer konsistenten Übersetzung in eine Kampagne. Und warum vielleicht so Kampagnenmechaniken auch einfach wichtig sind, liegt vielleicht einfach daran, dass man natürlich die Idee hat oder das Ziel verfolgt, dass man ja einfach die Leute natürlich weiterhin erreicht. Und genau das hat Screenforce jetzt mal untersucht. Screenforce ist eine Initiative der TV-Vermarkter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da geht es eben um Fernsehen und Bewegtbild und das ist wieder so eine Art Gattungsinitiative, wie sie genannt wird, weil sie sich eben einsetzen über die Grenzen hinweg und auch über die TV-Vermarkter, also die Firmen und die Marken dahinter hinweg, mit dem Ziel, einfach das Thema TV, lineares Fernsehen natürlich weiterhin zu stärken und sich zu kümmern, beziehungsweise zu untersuchen, wie es denn eigentlich um diesen Stand eigentlich gerade geht. Und die bringen so jedes Jahr ja eine spannende Untersuchung raus, die letzten Jahre auf jeden Fall, und haben dann immer ein Screenforce Festival, wo sie dann die ersten Ergebnisse in diesem Fall auch mal wieder vorgestellt haben. Vieles wird sich dann auch auf die Dimexco noch fokussieren, wo sie dann noch weitere Informationen anscheinend liefern wollen. Aber anlässlich des Screenforce Festivals haben sie jetzt eine weitere spannende Marktforschung vorgestellt. Und zwar heißt die Into the Wild. Wir wirken Werbekontakte in der echten Welt. Und dieses Into the Wild ist darauf bezogen, dass man keine Laboruntersuchung gemacht hat, sondern man hat einige Haushalte sozusagen mit den Informationen und mit einigen Systemen ausgestattet, mit dem Ziel, dass die Haushalte sich sozusagen ganz, ganz nativ und natürlich so wie immer eigentlich so zu Hause bewegen und vor allen Dingen dann auch Fernseh gucken oder Second Screen nutzen oder YouTube gucken und so weiter und einfach danach praktisch untersucht wurde, ja, was ist denn da eigentlich passiert, wie wurde denn Fernseh geguckt, wie wurde der Second Screen genutzt, wie wurde YouTube genutzt und vor allen Dingen, was hat das mit den Werbekontakten gemacht? Und da sind ganz spannende Ergebnisse rausgekommen, die ich mal mit euch teilen möchte. Und das erste ist, was jetzt noch nicht so ganz überraschend ist, ist, dass TV natürlich etwas Selbstbestimmtes ist. Da kann ich umschalten, da möchte ich vielleicht umschalten, da schalte ich aus. Da kann ich vor allen Dingen auch der Werbung entgehen, wenn ich möchte. Anders als bei Social Media zum Beispiel, da haben sie Instagram und TikTok vor allen Dingen in den Fokus genommen. Und dort hat man gemerkt, es ist nicht so ganz so selbstbestimmt. Man ist eigentlich eher dem Algorithmus dort ausgeliefert. Das heißt, also die Leute wurden eben dabei beobachtet, wie sie sich natürlich mit diesen Medien auseinandergesetzt haben. Und sie haben einfach ja weiter geguckt, ohne eigentlich so richtig zu wissen, was sie da gerade schauen. Das heißt, sie haben nicht zwangsläufig immer weitergeklickt oder irgendwie in ein Thema übersprungen, sondern waren praktisch dem ausgeliefert, was ihnen da vorgesetzt wurde über den Algorithmus. Und das ist dann interessant, wenn man dann natürlich auf die Werbewirkung anschaut, weil erstmal muss man feststellen, bei Social Media im Vergleich zu linearem Fernsehen ist es so, dass natürlich die Werbekontakte viel, viel höher sind. Das heißt, in Social Media wurde in der Spitze ein Werbekontakt von 41 Kontakten eben gemessen. Und das war in Einzelfällen sogar noch deutlich mehr. Das ist bei Fernsehen bei 19 und bei YouTube tatsächlich nur auf 12 gemünzt. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende, wenn es dann um die freie Markenänderung geht. Das heißt also, die Probanden wurden dann damit konfrontiert bzw. gefragt, an welche und wie viele Marken erinnerst du dich denn eigentlich? Und da war es ganz interessant, dass das bei linearem Fernsehen nach wie vor am höchsten ist. Das heißt, aufgrund vielleicht auch dieses Selbstbestimmten und aufgrund, dass du vielleicht auch einen stärkeren Fokus auf den Fernseher hast, ist die Werbeänderung am Ende noch am höchsten, nämlich mit 15%. Und das war dann bei YouTube noch bei 11%. Und jetzt kommt der spannende Punkt, der natürlich auch vielleicht für Instagram und TikTok dann auch sehr spannend ist und vielleicht auch gerade für die Werbewirtschaft interessant ist. Bei Social Media war es nur 1%. Das heißt, anders ausgedrückt, 99% der Werbung, die auf Social Media ausgespielt wird, kommt gar nicht zu den Kunden durch. Und gleiches gilt dann auch, wenn es um die Detailerinnerung ging. Das heißt also, die Probanden mussten dann auch irgendwie beantworten, ja, an welche Details kannst du dich denn da erinnern? Und dann kommt natürlich aus diesem ersten Punkt auch die Folge, dass sie sich bei TV, bei YouTube auch sehr gut an die Details erinnern konnten. Das war zum Beispiel bei 83%, dass sie die Spots einfach gut erinnern konnten. Bei linearen Fernsehen, bei YouTube waren es noch 67% und bei der Werbung im Social-Media-Bereich liegt dieser Wert im 0-Komma-Bereich. Also auch da merkt man einfach, wie klein da offensichtlich die Wirkung im Social-Media-Bereich gerade bei Instagram und bei TikTok ist. Gleiches gilt dann natürlich auch für das Produktinteresse, da müssen wir jetzt aber auch nicht ins Detail gehen. Das heißt, zusammengefasst muss man eben feststellen, dass hier lineares Fernsehen anscheinend nach wie vor die höchste Werbewirkung hat. Liegt vielleicht an dieser Selbstbestimmtheit, dass ich die Möglichkeit habe, eben wegzuklicken oder einfach, was heißt wegzuklicken, wegzuschalten besser oder auszumachen oder sonst was. Und bei Second Screen du vielleicht einfach auch gewöhnt bist, dass du eine andere Art des Umgangs sozusagen mit deinem Handy etc. pflegst, was offensichtlich zu einer anderen Werbewirkung führt. Ganz, ganz spannende Zahlen auf jeden Fall hier von Screenforce und eben muss man dazu feststellen, über eine interessante Art und Weise gemacht, weil man ja, wie gesagt, die Leute zu Hause sozusagen begleitet hat und sie nicht in ein Labor gesteckt hat. Dann kommen wir noch zu Louis Vuitton, weil die haben durchaus auch für Aufmerksamkeit gesorgt mit einer weiteren Kampagne, die sie jetzt lanciert haben. Und in dieser Kampagne ist Roger Federer im Fokus, soweit vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber eben auch Rafael Nadal, einer seiner größten Konkurrenten, allerdings, wie er selber sagt, inzwischen auch einer ja, seiner geschätztesten, sag ich mal, Freunde oder Konkurrenten sozusagen. Ich würde jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, dass sie ganz, ganz dicke Freunde sind, aber sie schätzen sich über die Maßen, jetzt gerade auch nach der Karriere und haben das jetzt gerade auch im Zuge der Zusammenarbeit bei Louis Vuitton nochmal zu Protokoll gegeben und genau die haben jetzt gemeinsam eine Kampagne rausgebracht bei Louis Vuitton. Und diese Kampagne zeigt Roger Federer und Nadal zusammen in Dolomiten, wie sie, ja, ich würde sagen, wandern, durchaus durch den Schnee wandern und dabei natürlich zwei Rucksäcke von Louis Vuitton drauf haben. Die Kampagne nennt sich Core Values und war vor allen Dingen ein Fotoprodukt, das heißt also fast ein Kunstprodukt, wo sie von einem entsprechend renommierten Fotografen begleitet wurden, mit der Idee eben zu zeigen, ja, Louis Vuitton hat es mal wieder geschafft, hat wieder mal Größen zusammengebracht, die eigentlich als Konkurrenten gelten. Das haben sie ja mit Ronaldo und Messi ebenfalls auch schon geschafft oder mit Pelé und Maradona. Das heißt also, hier bleibt Louis Vuitton sehr, sehr konsistent und schafft zum wiederholten Male, da wirklich die Granden eines Sports, die eben teilweise auch als Konkurrenten wirken, da zusammenzubringen für das Ziel der Marke. Und das muss man jetzt hier auch feststellen, wenn man jetzt die Wirkung dieser Werbung nochmal anschaut. Also erstmal muss man sagen, Louis Vuitton positioniert sich hier natürlich als absolute Luxusmarke, die eben in der Lage sind, diese Granden, diese Konkurrenten zu bewegen. Ist ja auch erstmal so ein Punkt, du willst natürlich als gerade als solch große Persönlichkeit vielleicht auch alleine werbewirksam sein, aber wenn du dann sagst, okay, für Louis Vuitton gehe ich da sogar mit einem Konkurrenten zusammen, der wie gesagt inzwischen vielleicht auch mein Freund ist, das ist dann natürlich ein deutliches Zeichen, wie groß und wie renommiert und welche Reputation und natürlich welches Bargeld wahrscheinlich auch Louis Vuitton da einfach verfügt. Und das kreiert natürlich sofortige Anziehungskraft. Ne? Wenn du diese Stars eben wiederholt auch schaffst und das in ja so gewohnten Sujets, dass man die einfach zusammenbringt, das schafft diese ganz, ganz große Anziehungskraft, die Louis Vuitton natürlich wiederum hat, diese Aspiration, die dadurch eben auch entsteht. Es ist sehr authentisch, weil Federer und Nadal auch danach einfach zu Protokoll gegeben haben, wie sie eigentlich auch miteinander konkurriert haben, weil sie waren immer geschätzte Konkurrenten, inzwischen, wie gesagt, Freunde. Und sie haben eben gesagt, ihre Rivalität hat dazu geführt, dass die sozusagen Qualität, die Performance nochmal gestiegen ist bei den beiden. Und das haben sie irgendwie auch dann ganz gut auf Louis Vuitton umgemünzt, was das Thema Qualität angeht. Ein Minuspunkt gibt es allerdings ganz deutlich für das Thema, naja, ich sag mal für die Umsetzung, weil man sieht ganz eindeutig, es ist Schnee, also es ist in einem Schneeumfeld geshootet worden und Nadal und Federer, gerade Nadal mit seinem sehr bekannten Bizeps, der läuft in T-Shirt rum und Federer mit so einem, ja ich sag mal dann lockeren Pulli auf jeden Fall, während man beim Making-of sehen kann, dass alle anderen natürlich Jacken anhaben. Das heißt, was will ich sagen, ich verstehe nicht so ganz genau, warum sie sie jetzt in den Schnee entführt haben, um ihnen dann die Jacken auszuziehen. Weil klar, ich meine, es macht jetzt keinen Sinn, da einen Louis Vuitton mit einer Jacke sozusagen zu tragen, weil dann gehst du schnell irgendwie in den Outdoor-Bereich sozusagen und dann wirkt es wie eine Outdoor-Werbung, das verstehe ich schon. Aber warum hat man es dann überhaupt im Schnee gefilmt oder fotografiert? Dann hätte man es doch vielleicht einfach auch im Frühling oder im Sommer oder wann auch immer machen können, weil dann wäre es auf jeden Fall glaubwürdiger gewesen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man die armen beiden da irgendwie ja in den Schnee geschubst hat und gesagt hat, hier setzt den Louis Vuitton mal auf, weil es einfach an Authentizität auf jeden Fall da so ein bisschen mangelt. Und dafür gibt es dann einen kleinen Minuspunkt, der aber vielleicht auch nur mir auffällt. Und dann kommen wir noch zu
die Fundstücke der Woche.
Und dann starten wir mal mit Lidl. Lidl ist ja jetzt auch EM-Sponsor und betätigen sich da einfach im Fußballbereich immer mehr. Genau das zeigen sie jetzt auch, weil sie haben jetzt erstmal eine Energy-Drink-Linie rausgebracht, nämlich Kong Strong. Und bei Kong Strong haben sie jetzt eine, ja ich sag mal, Special Edition für die EM rausgebracht, wo man so ein paar der großen Fußballer auf der Dose sieht, nämlich zum Beispiel Paul Breitner oder auch Gerd Müller oder auch Karl-Heinz Rummenigge, Miroslav Klose und auch Lothar Matthäus. Und jetzt kommt nämlich der Punkt. Und das hat man in dieser Kampagne, in dieser Werbung so einen kleinen Abklatsch von Four Blocks gemacht, von der bekannten Serie und hat das Ganze in vier Dosen umgenannt, trotzdem in Anlehnung an diese Serie, an diesen Film praktisch. Und dort sieht man am Anfang, dass jemand entführt wurde und zwar niemand Geringeres als Lothar Matthäus. Und das Ganze wird dann so aufgelöst, dass die Typen, die ihn entführt haben, die haben eben anscheinend vom Chef die Anweisung bekommen, ihm Lothar Matthäus zu bringen, weil der Chef hat nämlich alle anderen bereits, also Rummenigge, Klose, Breitner und Müller, aber ihm fehlt eben noch Lothar Matthäus. Und dann hat er gesagt, ey, bringt mir Lothar Matthäus und die Typen bringen halt Lothar Matthäus in Real statt in der Dose. Auf jeden Fall echt, muss ich sagen, mal ganz cool geschauspielert auch von Lothar Matthäus, der macht das ganz gut als Opfer einer Entführung und später wird es dann auch noch ganz lustig, weil sie natürlich dann gemeinsam noch über Fußballfach sind, aber eine sehr, sehr lustige Kampagne von Lidl, gut umgesetzt, was man ja, wie man dieses Thema des Energy Drinks mit Lothar Matthäus hier verbinden kann und passt natürlich jetzt wunderbar zur EM. Was ich aber dazu sagen muss, was mir nicht aufgefallen ist, Lidl hat ja Anfang des Jahres auch eine neue Markenkampagne bzw. eine neue Markenidee gelauncht, ähnlicher wie zum Beispiel Aldi mit Gutes für alle, das vor 2-3 Jahren bereits gemacht hat. Ich muss sagen, das Thema Gutes für alle ist mir stärker bisher im Kopf geblieben und da ist eine ganz, ganz große Konsistenz bei Aldi gegeben, als bei Lidl das aktuell der Fall ist. Aber die haben ja auch noch Zeit, das vielleicht weiter uns noch zu verankern, weil es ja erst Anfang des Jahres gestartet ist. Aber Lidl möchte dort als täglicher Begleiter in allen Lebenslagen positioniert werden und das hat, wie gesagt, Aldi aktuell etwas verdichteter, etwas eingängiger geschafft, als das Lidl vielleicht aktuell macht, aber da kann ja noch einiges vielleicht auch kommen. Und sind wir beim ganz kurzen Fundstück vom BVB, von Borussia Dortmund, weil dort natürlich die Clublegende Marco Reus letzte Woche oder diese Woche auch verabschiedet wurde und der hat natürlich dafür, dass er dort ja wirklich eine Legende geworden ist, jetzt ein großes Abschiedsvideo bekommen, wo auch einige seiner internationalen Topstars, mit denen er zusammengespielt hat bei Borussia Dortmund, auch nochmal Videobotschaften gesendet haben. Und warum ich das jetzt zum Fünfstück mache, sind zwei Gründe. Erstens hat man nicht nur das Video gesehen, sondern man hat vor allen Dingen Marco Reus gesehen, wie er sein eigenes Video gesehen hat. Das heißt, er saß in irgendeinem Raum bei Borussia Dortmund, so kinosaalmäßig, und hat dann wirklich ganz alleine dieses Video einmal angeschaut und man hat praktisch ihn dabei beobachten können. Und das ist der erste Punkt, der spannend ist. Das heißt also, Dortmund hat hier so einen Schlüsselloch-Moment praktisch kreiert, wo man durchs Schlüsselloch sehen kann, wie eigentlich Marc Reus auf sein eigenes emotionales Video reagiert, auf die Weltpremiere sozusagen. Und das bringt natürlich Marc Reus als auch den BVB den Fans sehr, sehr nah und das ist natürlich eine sehr schöne Inszenierung vom Claim echte Liebe. Und dazu passt auch der zweite Punkt, weil Jadon Sancho, einer seiner Mitspieler, Spieler, ja, die er sehr geprägt hat offensichtlich, wie man in seinem eigenen Einspieler auch sehen kann, der hat ihm eine ja knapp 6-minütige Videobotschaft gesendet, viel, viel länger als all die anderen. Und Jadon Sancho sieht man dort wirklich sehr, sehr emotional, sehr echt, überhaupt nicht irgendwie perfekt gepudert oder, keine Ahnung, perfekt ausgeleuchtet, sondern es ist einfach ein Selfie-Video, was 6 Minuten lang dauert und wo Sancho einfach nochmal zu Protokoll gibt, eigentlich fast, als ob er mit ihm echt reden würde, wie wichtig Marco Reus für ihn war. Und auch das finde ich bemerkenswert, dass man da nicht irgendwie perfekt geschnitten hat oder perfekt das ja einfach gefilmt hat, so reportagemäßig, sondern wirklich gesagt hat, schick uns ein Originalvideo von dir im Selfie-Mode und wir packen das da rein. Das ist natürlich hoch, hoch authentisch, was einerseits Borussia Dortmund gut tut, was aber auch Jadon Sancho wohlgemerkt gut tut, weil man dort einfach merkt, wie authentisch der Mann offensichtlich da auch versuchen möchte, ja, sich selber zu positionieren, beziehungsweise wie authentisch er einfach ist, also wie echt er auch einfach ist. Und wie gesagt, bemerkenswert finde ich, dass man da jetzt nicht irgendwie perfekt optimiert hat oder nochmal geschnitten hat oder das in irgendeinem Raum aufgenommen hat, sondern einfach gesagt hat, schick uns dein Selfie-Video. Also bemerkenswerte 2 Punkte, dieser Schlüsselloch-Moment und auch diese Authentizität bei Jadon Sancho. Und das letzte Fundstück kommt von IKEA, die nämlich auch so, ja, ich sag mal, die EM jetzt mal wieder für sich nutzen, um natürlich auch sich selber zu positionieren. Und das so unter dem Motto, bereit für die EM zu Hause. Und dabei zeigen sie insbesondere, naja, wie könnte denn jetzt eigentlich so die EM ablaufen? Was wird denn da passieren? Und vielleicht, egal wie die Ergebnisse aussehen, was meistens dabei ist, sind auf jeden Fall Emotionen. Das heißt, einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Fernsehbildschirmen werden natürlich in ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer entsprechende Reaktionen und Emotionen zeigen. Und das kann oder wird ganz oft, kann ich übrigens ganz persönlich auch bestätigen, wird ganz oft auch an den Möbeln ausgelassen. Genau das versucht IKEA zu inszenieren und sagt dann, okay, unsere Möbel sind eben besonders robust, sind also perfekt geeignet für diese Momente, die man jetzt zu Hause vielleicht während der EM auch haben wird. Und da machen sie wie immer dann so ein bisschen diese Mechanik, dass sie einfach dann entsprechend robuste Produkte einfach zeigen und bewerben. Ja, mit der Idee einfach deutlich zu machen, hey, bei uns kannst du auf jeden Fall diese perfekten Artikel für die EM jetzt auch gerade kaufen. Eine sehr schöne kleine Idee von IKEA, wie man eben die EM auch nutzen kann, wie man das ja wieder so ein Nährboden sehr echt und natürlich in eine Kampagne integriert. Ja, und dann wären wir auch schon wieder am Ende für diese Woche. Die EM geht jetzt los. Ihr habt auch gemerkt, da waren einige EM-Themen dabei. Das wird uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen begleiten, die nächsten 4 Wochen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende mit vielleicht einem guten Start für Deutschland heute Abend. Und dann wünsche ich euch natürlich auch einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.